The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Denn heute ist Montag und zwar Montag, der 21. Oktober.
And I must say in the last 12 days, the market and the inside of the market is very convinced Trump is going to win.
Stanley Druckenmiller ist Milliardär und ehemals Hedgefondsmanager. Und er sagt nicht, dass Donald Trump die Wahl gewinnt in 2 Wochen. Aber er sagt, dass die Börse glaubt, dass Trump das Rennen macht. Das Marktgeschehen weise darauf hin, so er bei Bloomberg.
You can see it in the bank stocks, you can see it in crypto.
Die Börse hat keine politische Grundüberzeugung. Sie ist eine Wette auf die Zukunft, ohne Zeigefinger. Die Börse setzt auf Trump, weil Kamala Harris in ökonomischen Fragen bislang nicht überzeugen konnte. Dass ihr Mitstreiter Tim Walz sich selbstironisch als Tollpatsch, als Knucklehead bezeichnet, poliert das Image der Demokraten nicht auf. Zumindest mal nicht an der Wall Street.
And I'm a knucklehead at times, but it's always been about that. Those same people elected me to Congress.
3 Gründe, warum die Märkte auf Trump setzen. Erstens, Trump verspricht, das zu machen, was er schon mal gemacht hat, den Trump-Trade. Steuern runter, Strafzölle hoch, Deregulierung der Wirtschaft. Mit seinem Tax Cuts and Jobs Act senkte er als Präsident die Körperschaftssteuer um über 1/3. Bei einem Wahlkampfauftritt gestern in Pennsylvania versprach er, dass er auch diesmal wieder die Steuern nach unten drückt.
We're going to lower your taxes. You know, I gave you the largest tax cut in the history of our country. And the biggest regulation cuts in the history of our country.
Weniger Steuern würden mehr Gewinne für die US-Firmen bedeuten, ohne dass sie dafür was tun müssen. Eine Art bedingungsloses Grundeinkommen, das beflügelt die Börse. Der Plan von Kamala Harris, die Unternehmenssteuern anzuheben, das ist nicht halb so beliebt. Das wäre auch Gift für die Bilanzen von Google, Apple und Co. Ein 2. Grund, warum die Börse auf Trump wettet. Er macht weiter gern nach innen zwar den starken Mann, aber nach außen will er sich raushalten. Der Weltpolizist legt mal eine Ruhepause ein. Trump geriert sich als Antikriegspräsident, der nicht nur keinen Krieg angefangen hat als Präsident, sondern der angeblich auch Kriege in aller Welt beendet haben möchte.
I started no wars. Everybody thought I'd be like in a war. I'll be in a war in 2 days. No, it didn't work out. My personality stopped wars. Stopped wars. It stopped wars in countries that we weren't even involved.
Das kommt an. Von Krieg profitieren ja ohnehin nur Lockheed Martin und andere Rüstungsfirmen, von Frieden dagegen die anderen Unternehmen. Wenn Trump also Frieden schafft, beflügelt das die Wachstumsfantasien. Und wenn Gebietsverluste der Ukraine der Preis dafür sein sollten, dann ist man an der Wall Street nur zu gern bereit, diesen Preis zu bezahlen. Grund 3, warum Trump derzeit vorne liegt für die Wall Street und die Wirtschaft allemal. Die mittelfristigen Folgen einer aggressiven Schutzzollpolitik dürften zwar negativ sein. Die Preise steigen, die Inflation auch, aber in der Stunde der Ankündigung ist der Protektionismus durchaus beliebt. Er verspricht ja den amerikanischen Firmen Vorteile. Er verspricht ihnen, die Angreifer aus China und anderswo vom Leib zu halten mit ihren Dumpinglöhnen und den staatlichen Subventionen der KP. Über Risiken und Nebenwirkungen dieser hohen Schutzzölle möchte jetzt niemand sprechen. Die Banker an der Wall Street nicht und Donald Trump noch viel weniger. Er sagt im Bloomberg-Interview vor Publikum, das schönste Wort im Wörterbuch sei für ihn Tariff, Zoll.
To me the most beautiful word in the dictionary is tariff. And it's my favorite word.
Fazit, die Wall Street setzt auf Trump. In einem Land, in dem weit über die Hälfte aller Erwachsenen Aktien haben, besitzt das eine große Strahlkraft, was die Wall Street denkt, tut und fühlt. Die politischen Profis wissen, Wall Street ist nicht nur ein Finanzdistrikt, es ist eine Straße. Aber eine Straße, die von New York schnurgerade in die Vorgärten der amerikanischen Mittelklasse führt. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Im Interview liefert die ehemals ranghöchste NATO-Strategin im Brüsseler Hauptquartier Stefanie Babst ihre aktuelle Einschätzung zum Konflikt in der Ukraine.
Das Schlachtfeld in der Ukraine längst nicht mehr nur eine Auseinandersetzung zwischen der Russischen Föderation und der Ukraine ist, sondern es ist wirklich mittlerweile ein globalisierter Battle Space.
Unsere Börsenexpertin Anne Schwedt in New York sieht Bewegung in der Boeing-Krise. Außerdem entdecken die Amerikaner in diesen Tagen die deutsche Kulturtechnik des Lüftens. Naja, und dann wäre noch zu berichten von einem britischen Popstar, den Sie sicher auch kennen, der mit einem ziemlich müden PR-Gag versucht hat, seinen Hit von damals noch einmal auf die Nummer 1 zu bekommen.
We provided humanitarian aid. The biggest humanitarian aid action of Hungary was to the Ukrainians. Millions came to Hungary and so on. But we would not like to involve into that war at all. It's not our war.
So blickt Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban auf den Krieg in der Ukraine. Es ist nicht sein Krieg. Es ist kein Krieg seines Landes und auch kein europäischer Krieg, sagt er. Der ungarische Premierminister war auf der Pioneer 2 zum Interview. Dieses Gespräch hören Sie bei uns in der App oder auf der Webseite thepioneer.de. Eine ganz andere Auffassung zum Ukraine-Krieg vertritt Joe Biden. Er widerspricht Viktor Orban, auch bei seinem Abschiedsbesuch in Berlin.
Der Traum eines freien Europas bleibt die Aufgabe unserer Zeit. Nirgendwo ist diese Aufgabe dringender als beim Widerstand gegen Putins bösartige Attacke auf die Ukraine.
Die Militärexpertin und ehemalige NATO-Strategin Stefanie Babst ist dichter beim amerikanischen Präsidenten als bei Orban. Sie war jahrelang die ranghöchste Frau der europäischen NATO. Sie ist auch heute noch mit vielen Akteuren im Gespräch. Sie hat eben erst ihren eigenen strategischen Plan veröffentlicht, wie Putin zu besiegen sei. Sie kann, und das unterscheidet sie von vielen Politikern, diesen Krieg militärisch und politisch strategisch beurteilen. Deshalb schätzen wir bei The Pioneer ihr Urteil. Hören wir heute Morgen, was Stefanie Babst zum Stand dieses Krieges zu sagen hat und wie sie glaubt, wie diese Sache beendet werden kann. Einen schönen guten Morgen, Stefanie Babst.
Hallo, Herr Steingart. Ihnen auch einen schönen guten Morgen.
Die Meinungen über die Situation an der Front gehen weit auseinander. Viktor Orban aus Ungarn sagt, der Westen verliert. Seht ihr Deutschen denn nicht, wir verlieren? Und Zelensky stellt parallel dazu einen Siegesplan vor. Frage an die Militärexpertin, wie ist der Spielstand?
Also Russland bemüht sich ja nach wie vor, die annektierten Gebiete auf der ukrainischen Seite zu halten und auch weiter Geländegewinne zu machen. Das kann es allerdings nur, indem es große, große Verluste hinnimmt und indem es das Schlachtfeld in der Ukraine immer weiter globalisiert. Wir sehen ja, dass das Schlachtfeld in der Ukraine längst nicht mehr nur eine Auseinandersetzung zwischen der Russischen Föderation und der Ukraine ist, sondern es ist wirklich mittlerweile ein globalisierter Battle Space, wie man so sagt.
Das heißt aber, wo steht der Krieg? Eine Zeit lang hatte man das Gefühl, die Ukraine ist in die Vorhand geraten, weil sie russisches Territorium betreten hat. Aber wo stehen wir jetzt? Ist Russland wieder, sozusagen schlägt das Pendel wieder zurück?
Das Pendel schlägt deswegen wieder zurück, weil die Ukraine natürlich trotz einer sehr geschickten Kriegsführung und trotz eines hohen Maßes an Resilienz einfach auch zu wenig Waffen von uns bekommen, zu langsam diese Lieferung ist. Wir haben immer noch nicht das Go der Amerikaner und auch aus Deutschland für den Einsatz von Landstreckenwaffen auf der russischen Seite, um auch wirklich wesentliche militärische Ziele dort zu bekämpfen. Und natürlich ist auch die Frage der Mobilisierung von Truppen für die Ukraine viel schwieriger als für Russland. All das lässt die Ukraine wirklich ganz schön mit dem Rücken an der Wand stehen. Und nicht nur vor diesem Hintergrund hat Präsident Zelensky dann auch diesen Siegesplan vorgeschlagen, der wirklich sehr wichtig ist.
was ja merkwürdiger Begriff ist, wenn man eigentlich tatsächlich gerade Teile seines Territoriums verloren hat, von Sieg zu sprechen. Aber nochmal das Thema Mobilisierung, also junger Männer, die man an die Front schicken kann. Russland hat ein ganz anderes Hinterland hier. Wird es daran am Ende scheitern? Und damit verbunden die Frage, muss der Westen vielleicht mehr als nur Hardware liefern, muss er auch Software liefern? Also das heißt, müssten aus Ihrer Sicht auch Soldaten, westliche Soldaten hier in das Kriegsgeschehen eingreifen?
Ich plädiere ja seit langer Zeit dafür, zu versuchen, die strategische und auch militäroperative Dynamik umzudrehen, damit die Ukraine und auch wir aus dieser strategielosen defensiven Ecke herauskommen. Und der französische Präsident Macron hat ja vor ein paar Monaten vorgeschlagen, ganz vorsichtig, eine Ausbildungsmission in der Ukraine zu starten, also mit westlichen Ausbildern. Das wäre in meinen Zeichen ein wichtiger erster Schritt, um dann letztendlich auch das grundsätzliche Signal mal von uns zu geben. A, wir haben einen Plan und B, wir werden die Ukraine nie ums Verrecken an Russland weiter ausliefern und sie quasi unter den Bus laufen lassen. Und diese, wenn Sie so wollen, diese Strategie, die gibt es auf der westlichen Seite ja leider immer noch nicht. Ich war Anfang letzter Woche in Prag und habe dort auch die Gelegenheit gehabt, mit Präsident Pavel ein bilaterales Gespräch zu haben. Und ich habe ihm einen Entwurf einer Containment, also einer Eindämmungsstrategie gegeben, weil ich der Meinung bin, dass der Siegesplan von Präsident Zelensky und eine westliche Eindämmungsstrategie gegenüber Russland zwei Seiten der gleichen Medaille sind. Bei Präsident Pavel habe ich da ein offenes Scheunentor eingelaufen, den muss ich nicht überzeugen. Aber in der NATO selber sind wir eben halt immer noch nicht so weit, dass wir tatsächlich auch eine ernsthafte Diskussion über eine Strategie und ein Ziel, ein strategisches Ziel mal führen können.
Was ist der Kern vom Kern Ihrer Containment-Strategie? Der NATO-Beitritt der Ukraine?
Selbstverständlich gehört der NATO-Beitritt mit dazu. Das wäre ja sowieso ein längerer Prozess, aber dahinter steht natürlich das sehr, sehr wichtige Signal. Wir im Westen sind bereit, die Ukraine in unser Camp, in unser, wenn Sie so wollen, Schutzraum mit hineinzuziehen. Und deswegen plädiere ich sehr, sehr lange schon dafür. Wir müssen natürlich der Ukraine eine strategische Perspektive geben und die kann nur wirklich in der NATO liegen. Die NATO sagt das ja zwar schon, aber sie unternimmt eben keinen einzigen Schritt in diese Richtung. Und deswegen ist es wirklich an der Zeit, so wie Präsident Zelensky das auch formuliert hat, nun eben diesen ersten Schritt zu tun und zu Beitrittsgesprächen einzuladen.
Der Ukraine helfen, aber gleichzeitig vielleicht nicht die eigene Nation ins Feuer stellen. Die Drohung von Zelensky mit dem Bau eigener ukrainischer Atomwaffen hat viele hier in Berlin verschreckt. Man möchte ja auf gar keinen Fall vom Krieg in das Abenteurertum rutschen.
Das kann ich gut verstehen, aber vielleicht kann sich auch ein Herr Scholz, auch wenn er meint, er sei der also besonnenste aller Politiker hier im Kreis der 32 NATO-Mitglieder, für einen Moment mal in die Lage von Präsident Zelensky versetzen. Natürlich aus der ukrainischen Sicht braucht die Ukraine auch einen nuklearen Schutz. Sie können natürlich keine Atom- oder Nuklearwaffen off the shelf kaufen. Das ist ja nichts, was man von heute auf morgen macht. Aber sie können natürlich versuchen, unter einen nuklearen Schutzschirm zu kommen. Wir haben im Bündnis drei Nuklearmächte. Dazu gehören auch Großbritannien und Frankreich. Und selbstverständlich könnten die auch ernsthafte Sicherheitsgarantien zugunsten der Ukraine abgeben, ohne dass die Ukraine jetzt selbst eine sogenannte Bombe baut. Und Letzteres ist natürlich auch Unfug, das hat Präsident Zelensky ja gesagt. Es geht nicht darum, jetzt selber auch eine waffenfähige Nuklearstreitmacht zu entwickeln, aber es geht darum, ein strategisches Zeichen zu setzen. Und da sind wir leider immer noch super schwach.
Gleichzeitig gibt es diesen hybriden Krieg, der in den sozialen Netzwerken geführt wird seitens Russland, der jetzt von der MAD-Chefin, aber auch vom Bundesnachrichtendienst und vom Verfassungsschutz, also die zwei Herren und die Dame, haben gemeinsam davor gewarnt. Was ist davon zu halten, von dieser hybriden Kriegsführung, die ja weit über Kiew und das Gelände der Ukraine hinausreicht?
Gabor, Sie erinnern sich, dass ich Anfang des Krieges mal bei Ihnen auf der Pioneer zu Besuch war und unter anderem gesagt habe, dass Russland uns als Feind betrachtet und uns gewissermaßen über diese hybride Kriegsführung schon den Krieg erklärt hat. Und ich erinnere mich noch gut an die erschrockenen Gesichter und zum Teil verdrehten Augen. Jetzt sind 2,5 Jahre vergangen und der Bundesnachrichtenpräsident sagt im Prinzip genau dasselbe, was ich vor 2,5 Jahren gesagt habe. Warum? Weil selbstverständlich die Russische Föderation uns seit langer Zeit, seit über 10 Jahren mit diesen hybriden Angriffen überzieht. Die haben sich jetzt natürlich sehr, sehr stark intensiviert. Sie sind ein Teil, ein wirklich wichtiger Teil der russischen Kriegsführung gegen uns. Und deswegen müssen wir sie auch ernst nehmen und nicht als irgendwie geartete Übergriffigkeit für 24 Stunden mal durch den Medienzyklus laufen lassen und dann zur Tagesordnung übergehen.
Beschreiben Sie nochmal, was das genau ist, diese hybride Kriegsführung, dass wir vielleicht alle besser verstehen, was sind das für Disziplinen, auf denen hier Krieg geführt wird?
Alles, was sich unterhalb der Schwelle von konventioneller oder auch nuklearer militärischer Gewalt befindet, ist in den Augen Russlands ein probates Mittel, um eben einen Gegner zu destabilisieren, zu täuschen, in seinen Schwachstellen anzugreifen. Und das kann und sind Cyberangriffe, das sind elektronische Jamming-Versuche, das sind Versuche, Sabotageakte oder auch ganz bewusste Tötungen vorzunehmen von Oppositionsgestalten. Das ist alles, was letztendlich auch zur Desinformationskampagne gehört. Und natürlich sind auch die deutschen Medien Teil, also dieses Informationskrieges, der wirklich heftig jetzt seit über 2 Jahren hin und her schwingt. Und wenn ich ein ganz konkretes Beispiel nehmen soll, dann verweise ich auf den heutigen Wahlgang in der kleinen Republik Moldau, wo die Präsidentschaft neu zu besetzen ist und Russland seit Wochen und Monaten im großen Stil das ganze Programm der hybriden Kriegsführung auf dieses kleine Land abprasseln lässt, um zu verhindern, dass es hier zu ordentlichen Wahlen kommt, dass es zu einer Stabilisierung der politischen Regierung kommt und die jetzige Inhaberin des Präsidentenamtes wiedergewählt wird. Und das gibt uns einen Vorgeschmack, was es eigentlich heißt, sich in einem hybriden Krieg zu finden. Aber mein Punkt ist, wir brauchen eine dezidierte Strategie, auch in Deutschland, auch in der EU und in der NATO und nicht nur eine Beschreibung dessen, was Russland dann letztendlich auf unserem Territorium vornimmt oder auch nicht vornimmt.
2025 steht vor der Tür. Wird das Jahr in die Geschichte eingeht, in dem dieser Krieg eskaliert und Europa ergreift? Oder wird das Jahr eines Friedensschlusses? Was denken Sie?
Ich halte an meinem ursprünglichen Assessment fest. Ich habe vor 2,5 Jahren schon gesagt, wir sind am Beginn einer langen Auseinandersetzung. Und der Meinung bin ich immer noch. Ich glaube, wir sind da wirklich noch relativ am Anfang. Wenn Sie sich betrachten, dass dieser Konflikt oder dieser Krieg vielmehr immer globalisiertere Ausmaße annimmt, dann kann man das sich nicht vorstellen, dass hier irgendwann mal zwei Parteien zusammenkommen und sagen, nun schließen wir Frieden. Nein, nein, nein. Wir werden noch sehr viel Rollercoasting erleben. Aber solange dieser Herr Putin in Moskau sitzt und solange er die Unterstützung aus dem Iran, aus China oder aus Nordkorea hat, müssen wir wirklich lernen, diesen Konflikt anzunehmen und ihn nicht kleinzureden oder zu hoffen, wir landen alle nochmal wieder im La-La-Land, weil das wird nicht der Fall sein.
Frau Papst, vielen Dank für diese sehr ernüchternde, aber wahrscheinlich sehr realistische Lageeinschätzung zu Beginn dieser Woche. Dankeschön.
Ich bedanke mich. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da kommt Bewegung in die Krise bei Boeing und die Hintergründe dazu, die kennt meine Kollegin Anne Schwedt in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Hi Gabor, ja, und zwar haben Boeing und die Gewerkschaft der streikenden Maschinenarbeiter einen neuen Deal ausgearbeitet. Dadurch könnte der Streik, der jetzt schon seit über einem Monat läuft, endlich beendet werden. Am Mittwoch soll darüber abgestimmt werden. Und zwar ist in dem neuen Vorschlag unter anderem eine 35-prozentige Gehaltserhöhung über 4 Jahre vorgesehen, sowie eine Einmalzahlung bei Neueinstellungen von $7,000 und ein Bonusprogramm. Zu verdanken haben die beiden Seiten, dass der Arbeitsministerin Julie Su, die hatte sich mit den beiden Seiten getroffen, um die Verhandlungen voranzubringen, nachdem Boeing die ja abgebrochen hatte. Der letzte Vorschlag hatte eine Gehaltserhöhung um 25% über 4 Jahre vorgesehen, den hatten die Arbeiter aber abgelehnt. Also können wir echt gespannt sein, ob die am Mittwoch jetzt den neuen Vorschlag zustimmen.
Was für ein Krimi, Anne. Mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Aber sag uns schnell noch, was wird sonst noch spannend in dieser Woche für die Investoren?
Also diese Woche sind vor allem die neuen Quartalszahlen spannend. Die Berichtssaison ist ja im vollen Gang und auch da wird Boeing nochmal interessant. Deren Zahlen gibt es nämlich am Mittwoch. Außerdem im Fokus die Zahlen von Tesla, aber auch Verizon, UPS, Coca-Cola und Lockheed Martin. Bei Tesla schauen die Anleger ja ganz besonders hin nach der Vorstellung des Robotaxis vor ein paar Wochen, was ja eher für Enttäuschung gesorgt hatte. Abgesehen davon gibt es ein paar Wirtschaftsdaten, unter anderem aus dem Service- und Immobilienbereich und der neue Konjunkturbericht der Notenbank wird veröffentlicht. Also insgesamt echt wieder eine sehr spannende Woche, Gabor.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass eine in Deutschland allgegenwärtige und wirklich simple Alltagspraxis in den USA jetzt als Wellness-Trend aus Good Old Germany gefeiert wird.
The awesome people in Germany helped me again. I started doing Lüften again and there's been a big improvement. Come on inside and I'll show you.
Die Rede ist vom Lüften. Vor allem amerikanische Frauen preisen auf TikTok das Lüften als neue Methode an, Feuchtigkeit und Gerüche aus dem eigenen Zuhause zu verbannen. Für uns schwer vorstellbar, dass die Amerikaner erst jetzt auf diese Lösung für die Versorgung mit frischer Luft kommen. Doch es gibt einen Grund für diese späte Entdeckung. Dieser Grund heißt Klimaanlage. Klimaanlagen sind in den Vereinigten Staaten so verbreitet, dass der Luftaustausch bisher der Maschine überlassen wurde. Jetzt also gibt es dennoch einen Hype um das Lüften. Und wie genau das Lüften überhaupt geht und was es bringt, das erklärt die Amerikanerin Holly hier auf TikTok.
Okay, Lüften is really easy to do, and if you're not familiar with what it is, it's basically going around your home and opening up the windows to let the air in. So you're exchanging the air that's in the house with the air that's outside. So even if it's still cold out where you are, you still want to get those windows open because the cool air that comes in from the outside will warm up faster than the humid air that's already in your house. So leave your windows open for maybe 5 to 7 minutes, once a day, maybe twice a day, and then when you're done, just go ahead and close them. And you should have less moisture in your home.
Wer heute also bereits seine Fenster für 5 bis 7 Minuten geöffnet hat, hat sich bereits einer weltweit bewunderten Kulturtechnik bedient. Deutschland first, zumindest mal beim Lüften.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass ein britischer Popstar alles tun wollte, um seinen alten Song, nochmal auf Platz 1 zu bugsieren. Aber, um es kurz zu machen, es hat nicht geklappt. Dieser Marketing-Gag war zu einfältig. Der Reihe nach. Der britische Sänger-Songwriter James Blunt landete 2005 mit seinem Song You're Beautiful ein Nummer-1-Hit. Nun hat er das Album dazu in einer Neuauflage veröffentlicht. Sollte es auf Platz 1 der britischen Charts einsteigen, werde er seinen Namen ändern, hat er gesagt, aus Blunt sollte Blunty McBluntface werden. Doch die Fans reagierten zurückhaltend. Der Gag hat einfach gar nicht funktioniert. Der Sänger darf also weiter James Blunt heißen. Sein neues, altes Album landete nicht wie damals auf Platz 1, sondern auf Platz 7. Der Manager ruft ihn in einem Video auf X, ehemals Twitter, an und überbringt marketinggerecht die traurige Botschaft.
Hi James, the charts are in.
Okay, tell me straight.
You didn't make it to number one.
I don't have to change my name.
I am so sorry about this.
Aber was soll's, der Name bleibt und der Song auch und der ist einfach genau das. Beautiful.
You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do.
Ich wünsche Ihnen einen schwungvollen Start in diese neue Woche. Und freuen Sie sich für morgen früh aus diesem Studio an diesem Mikrofon auf meine Kollegin Dagmar Rosenfeld. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
Yes, she caught my eye as we walked on by. She could see from my face that I was fucking high, and I don't think that I'll see her again.
are beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know. I will never.